Eben gehört haben wir Mecca Girl von Azael. Azael, die kommt aus Saudi-Arabien und nachdem sie das Video zu Mecca Girl ins Netz gestellt hatte, wurde sie vermutlich von der saudischen Regierung verhaftet. So richtig wissen wir es nicht. Über Social Media gab es Gerüchte und sie ist irgendwie verschwunden und nach ein paar Tagen dann eben mit einem öffentlichen Statement aufgetaucht, dass alles okay wäre. Und auch da ist nicht ganz klar, woher die Motivation kam, diese Richtigstellung ins Netz zu stellen und zu verbreiten. Jedenfalls gab es Reaktionen auf ihr Video, die dieses Video nicht gut hießen, trotz dass sie sich in diesem Video verschleiert gezeigt hatte. Für westliche Betrachterinnen kommt ihr Auftritt, finde ich, ziemlich harmlos daher. In ihrem Herkunftsland war es offenbar schon too much, dass sie eben überhaupt den Mund aufmachte. Eine Woman of Color, die sich eben in dem Video zum Rhythmus des Beats, wenn auch überhaupt nicht lasziv, bewegte. Geschweige denn, dass der Inhalt irgendwie systemkritisch gewesen sei. In den nächsten Minuten blicken wir thematisch weiter in den Mittleren Osten und blicken dabei auf den Iran insbesondere und die Situation der Frauen dort. Auch in Iran werden Frauen systematisch klein gehalten. Auf die Frage, wie sich das Patriarchat in ihrem Konkreten ausgewirkt hat, berichtet eine Iranerin.
من سن بالایی دارم و تجربه های زیادی داشتم و یکی از این قربانی ها من بودم در واقع.
Nun ist es ja schon so, dass ich ein bisschen älter bin und auch mehr Erfahrungen habe und muss sagen, dass ich ganz oft Opfer war als Frau in der Gesellschaft.
بله من در واقع یکی از این قربانی هایی هستم که در زمان مثلا 30 سال پیش این اتفاق برای من افتاده به دلیل اون حکومتی که داریم قانونی که برای مرد گذاشتن و شما سوال کردید راجع به مرد سالاری بله در ایران هست و واقعا هست من با اینکه همسرم اعتیاد داشت ولی قانون این حق رو بهش میداد که بچه ها مال اون باشه و اینها بچه های من از من گرفتن.
Also ich bin vor 30 Jahren, vor 30 Jahren, sie ist all peach, ne? Bale, vor 30 bale. Jahren ungefähr habe ich erfahren, was es bedeutet, dass eine Regierung, die Männer bevorzugt, quasi auch von Männern gemacht wird. Und zwar, als wir uns damals getrennt haben, habe ich erfahren, dass unsere Kinder, unsere gemeinsamen Kinder, eigentlich meinem Mann gehören. Und dass er die auch behalten hat und die Kinder wurden mir weggenommen.
این برای من خیلی دردآلود بود، خیلی سخت بود. چون اجازه هم نمیدادن من بچه‌هامو ببینم، بچه‌هامو به من نمیدادن به هیچ وجه و من بیماری روانی گرفتم، یعنی از لحاظ روحی روانی داغون شدم، مریض شدم و کسی نبود از من حمایت بکنه، همینطور از بچه‌های من. من فکر می‌کردم خب حالا من وضعیتم اینطوره ولی بچه‌ها خوبن ولی بعدها فهمیدم نه اونها اینطوری نیستن.
Das hat mich erstmal sehr kaputt gemacht, würde ich sagen. Es hat mir total weh getan und ich bin danach krank geworden. Ich habe mental war ich total am Ende und bin krank geworden und mich hat keiner beschützt und meine Kinder hat auch niemand beschützt und das war eine ganz schwere Zeit für mich.
Zwangsheirat und Besitzansprüche des Mannes auf seine Frau und im Falle einer Scheidung auch auf die gemeinsamen Kinder, das sind Erfahrungen, die Frauen krank machen, die sie brechen und, wenn das patriarchale Konzept aufgeht, die Frauen dazu bringen, sich der höheren Gewalt, also den Vorstellungen des Mannes, wie sie zu leben haben, zu fügen. Solche Berichte bilden gewaltvolle, repressive, ja frauenfeindliche Verhältnisse in Iran ab, die neben anderen Faktoren auch durch die dort herrschende politische Ordnung ermöglicht werden. Wie die Politologin Tina Sanders erklärt, die in der Leipziger Initiative Mündigkeit durch Bildung aktiv ist.
Dass der Iran kein laizistischer Staat ist, bedeutet ganz starke Diskriminierung der Frau, bedeutet auch eine gewisse Form der Willkür, insofern als dass wir hier nicht von bürgerlichen Rechten sprechen, sondern die Scharia ist die Rechtsgrundlage im Iran, was bedeutet, dass Frauen sich noch an gewisse Kodizes zu halten haben, wie zum Beispiel im Iran wird ja auch die Moralpolizei eingesetzt, an der ausschließlich Frauen beteiligt sind. Und die sind zum Beispiel dafür da, dass sichergestellt wird, dass Frauen auch ihren Hijab ordnungsgemäß tragen. Das bedeutet aber auch, dass die Frau vor Gericht zum Beispiel, wenn sie sich scheiden lassen möchte, das ist so gut wie unmöglich. Das bedeutet, dass ihr Leben sehr wenig wert ist. Das bedeutet, dass sie von gewissen Jobs ausgeschlossen werden kann, was auch mittlerweile der Fall ist, und ganz vieles mehr.
Der Zwang, als Frau ein Kopftuch, ein Niqab, Hijab oder andere Formen der Verschleierung zu tragen, betrifft neben Iran auch zahlreiche andere muslimisch geprägte Länder und begleitet dementsprechend die Frauenbewegung schon über 100 Jahre. Die Geschichte der feministischen Bewegung in Iran
beginnt circa im 19. Jahrhundert, noch vor der konstitutionellen Revolution, die von 1905 bis 1910 oder 1911 stattfand. Und genau, geht dann danach weiter. Da gab es eine Zeit lang vor allem Frauen von den Baha'i, die da die Emanzipation der Frau angeführt haben. Das hat sich zum Beispiel geäußert, sowohl in den Forderungen zum Beispiel nach sexueller Aufklärung, nach gratis Kindergärten und so weiter. Dann unterm Schah ging es den Frauen etwas besser. Also das muss man jetzt auch nicht in den Himmel loben, weil von der Gleichstellung der Geschlechter kann immer noch keine Rede sein. Aber es war zum Beispiel so, dass der Kopftuchzwang verboten war, und während der Zeit konnten sich halt Frauen ganz gut organisieren zum Teil.
Doch die Phase der Lockerung fand mit der iranischen Revolution ein Ende.
1979, als der Schah gestürzt worden ist und Khomeini an die Macht gekommen ist, da gab es einige Frauen, die sich quasi nach Besserungen gesehnt haben und die gehofft haben, dass diese eintreten wird. Das hat sich sehr, sehr schnell als unwahr herausgestellt, und schon während der Revolution. Und so kam es dann, dass sich ganz, ganz viele Frauen gerade um den 8. März 1979 herum wirklich tausende Frauen zusammengeschlossen haben. Die hatten zum Beispiel dann Unterstützung von amerikanischen Feministinnen wie Kate Millett. Da gab es dann riesengroße Demonstrationen. Da ging es eben zum Beispiel darum, dass der Kopftuchzwang, der ja eben unter Khomeini dann eingeführt worden ist, dass der wieder fallen gelassen wird. Da ging es aber auch um die gleichen, also den gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt zum Beispiel.
Und auch den gleichen Zugang zur Bildung, zur sozialen Versicherung und auch finanzielle Unabhängigkeit von den Männern wurde von den Frauen eingefordert. Der Kopftuchzwang, der herrscht allerdings auch noch 2020. Natürlich gibt es mittlerweile verschiedene Variationen, das Kopftuch zu tragen, wie zahlreiche Dokumentationen zeigen, die den Iran als bereisenswertes Tourismusziel darstellen. Das Kopftuch, wenn wir es aber hier im feministischen Radio betrachten, ist auch heute noch ein Symbol der Ungleichheit der Geschlechter, und im Umkehrschluss ist das Ablegen des Kopftuchs im öffentlichen Raum in den Augen der Mullahs und der männerdominierten iranischen Gesellschaft ein grober Fehler, beziehungsweise erfüllt es ja tatsächlich vor Ort einen Straftatbestand. Genau dieser Symbolik, die das Kopftuch hat, bedienen sich Frauen im Kampf für ein selbstbestimmtes Leben immer wieder. 2017 hat die iranische Feministin Masih Ahlinejad mit ihrer Kampagne My Stealthy Freedom zu Protesten gegen den Kopftuchzwang aufgerufen.
و الان ما زنای زیادی رو داریم که به خاطر حجاب اجباری تو زندان هستن. روز زن رو که حدود یه هفته پیش بود فکر کنم دوباره جشن گرفته بودن و به خاطر همین مسئله زنای زیادی رو گرفتن و ما کمپینی رو داریم به نام کمپین چهارشنبه های سفید که خانم ها میان تو خیابونا از خودشون فیلم میگیرن بدون روسری و برای شبکه های اجتماعی میفرستن و همین هم باعث میشه که رژیم جمهوری اسلامی این زنها رو دستگیر کنه و اکثر این زنها، بیشتر از ده ها این زنها به حدود شاید 10 الی 20 سال به زندان محکوم شدن.
Also natürlich würde ich auch noch mal gern zum Kopftuch was sagen oder zu dem Kopftuch ja zu der Pflicht ein Kopftuch zu tragen oder sich zu verschleiern. Dass da ganz viele Frauen schon versuchen, irgendwie was dagegen zu machen. Und es gab auch eine Kampagne.
Kampagne Chorschambioi Sefid.
Die Weißen Mittwoche heißt das. Und an dem Tag versuchen oder haben Frauen ihr Kopftuch ausgezogen, sind auf die Straße gegangen und haben sich dort gefilmt. Was zur Folge hatte, dass natürlich auch ganz viele Frauen irgendwie festgenommen wurden und im Gefängnis waren. Die Strafe, das Strafmaß kann sogar bis zu 20 Jahren betragen, wenn man ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit erwischt wird.
Und trotz dieser Repressionen posten in ja, regelmäßigen Abständen Frauen aus dem Iran Videos von sich, wie sie im öffentlichen Raum ohne Kopfbedeckung stehen oder sich bewegen, ein weißes Tuch deutlich sichtbar. Nicht selten umringt von pöbelnden Männern, die handgreiflich werden. Und hier in Deutschland sind sich diejenigen, die sich unter feministischen Vorzeichen mitunter in die Debatte ums Kopftuch einmischen, sehr uneins. Für die Frauenrechtlerin Serhan Atish ist das völlig unverständlich.
Das ist tatsächlich etwas, was mir sehr, sehr wehtut. Das geht wirklich so weit, dass es mir teilweise körperlich wehtut, weil ich das einfach nicht verstehe, wie linke Feministinnen aus der Ecke, aus der ich komme, tatsächlich auf diesem Auge, auf den beiden Augen in dieser Richtung so blind sind und meinen, auch noch was Gutes zu tun und auch nicht offen sind für, also ihre Augen auch nicht öffnen für die Situation all der Frauen, die in den islamischen Ländern genau für dieselben Rechte kämpfen, für freies, selbstbestimmtes Leben, wie sie es hier auch in Europa tun. Und das einhergeht immer als erstes auch mit dem Ablegen der Verhüllung der Frau.
Der Fokus in den letzten Minuten, der lag auf dem Iran und den gesellschaftlichen Verhältnissen, die dort den Frauen eine untergeordnete, den Männern untergeordnete Rolle zuweisen. Nun ist der Iran wie auch Saudi-Arabien, Afghanistan oder Sudan ein Staat, in dem Religion eine große Rolle spielt. Der Islam, so scheint es zumindest, ist dasjenige, das der gemeinsame Nenner all dieser Kulturen ist. Und so kommt man dann gerade als Betrachterin von außen, die einerseits den Islam und andererseits dann eben die Unterdrückung der Frau in verschiedenen Formen in diesen Gesellschaften wahrnimmt, schnell zu dem Schluss, der Islam sei per se patriarchal. Die Religion wäre also der Ursprung der Probleme.
Es ist kein Vorurteil zu sagen, dass der Islam auch patriarchal ist. Auch. Also es ist so, dass alle drei monotheistischen Religionen patriarchal sind. Es ist traurig, wenn Feministinnen und Linke die katholische Kirche beschießen und auch die Protestanten grundsätzlich die Kirche sehr kritisieren für ihre patriarchalen Strukturen und Religion per se auch als patriarchal ausmachen. Aber sobald es um den Islam geht, heißt es, es ist ein Vorurteil. Nun, dieses Vorurteil kann ich als liberale Muslimin bestätigen. Wir haben innerhalb der Religionen eine gewisse Vorherrschaft der Männer. Männer haben sich seit der Entstehungsgeschichte aller unserer Religion, aller drei Religionen, eine Vorherrschaft an sich gerissen. Sie sind der Ansicht, dass die Männer diejenigen sind, die vorne stehen, also auch die Vorherrschaft dadurch eben haben. Es ist auch in dem Begriff enthalten. Und dass sie diejenigen sind, die Autoritäten sein dürfen, wie eben der Papst, ja, und Bischöfe und Pfarrer etc. Es hat lange gedauert, bis die Protestanten da Frauen zugelassen haben. Und bei den Muslimen sieht es nicht anders aus. Selbstverständlich ist die Grundstruktur, wie wir den gesamten Islam sehen und betrachten, das belegen auch alle islamischen Länder, patriarchal, weil unsere Welt auch zudem patriarchal ist. Da nimmt sich der Islam nicht aus. Man muss lediglich mit dem Vorurteil aufräumen und das auflösen, dass der Islam patriarchaler wäre und frauenfeindlicher wäre als andere Religionen. Das klingt dann nämlich meistens mit.
Das sagt Serhan Atish, eine Anwältin und Imamin, die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee-Gemeinde in Berlin gegründet hat. Sie steht für einen reformierten Islam, für einen Islam, der weit entfernt ist von den Bildern, die die meisten Bewohnerinnen und Bewohner Mitteleuropas vom Islam haben dürften. Serhan Atış, die vertritt die Meinung, dass Religion Auslegungssache ist und dass sie auch im Hinblick auf die Geschlechteridentitäten und Geschlechterverhältnisse überdacht und von der Tradition abweichend interpretiert werden kann und auch sollte.
So argumentieren auch sehr traditionelle und sehr teilweise religiöse Menschen, dass sie sagen, Gott hat den Frauen die Aufgaben zugeteilt, zu Hause zu sein, sich um die Familie, den Ehemann und die Kinder zu kümmern. Und Gott hat den Männern die Außenwelt zugeteilt, das Geld herbeizuschaffen. Und sie werden, während ich das erzähle, ganz sicher Erinnerungen haben an die katholische Kirche und auch an die Protestanten und auch an Atheisten, die nicht anders leben teilweise. Und das ist alles vergleichbar miteinander und absolut identisch. Es geht ganz einfach darum, dass sich Männer auch mit der Religion und auch die Religion für sich benutzend so viel mehr Rechte zugesprochen haben und die Religion auch teilweise genau dafür verwendet haben, sich selbst viel mehr Rechte in dieser Gesellschaft zuzusprechen. Und was wir jetzt machen als liberale Muslime und auch in unserer Moschee ist, dass wir sagen, wir legen unsere Religionen geschlechtergerecht aus. Wir fragen uns nach dem eher mystischen Sinn und Zweck, aber auch nach dem tieferen Sinn und Zweck der einzelnen Regelungen und fragen uns, welche Regelung noch im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert gilt und welche Regelungen im 7., 8. Jahrhundert bleiben.
Wenn wir heute feministisches Radio machen, blicken wir auch auf Gewalt gegen Frauen. Das ist ein Komplex, der auch immer noch Praxis ist. Weltweit gibt es Frauenmorde, Feminizide, Taten, die Männer aufgrund einer Kränkung vollziehen. Und eine bestimmte Form von Feminiziden, das sind Ehrenmorde, die vor allem in muslimischen Communities geschehen.
Ein Ehrenmord ist ein Mord im Namen der Ehre. Das hat nichts mit einer ehrenvollen Tat zu tun, sondern es hat was mit dem Motiv zu tun. Also wenn ein Vater seine Tochter ersticht aus Motiven der Ehre, weil er glaubt, damit seine Familie in Ehre wiederherstellen zu können, dann ist das ein Ehrenmord.
Umreißt die Betreiberin der Site ehrenmord.de diese spezielle Form der Feminizide. Sie dokumentiert seit mehr als 15 Jahren Ehrenmorde in Deutschland und hat über die Zeit hinweg Kriterien festgestellt, anhand derer sie meint, Ehrenmorde erkennen zu können.
Ein typischer Tag für Ehrenmord ist ein Beitrag. Ein typisches Werkzeug für einen Ehrenmord ist ein Messer. Es gibt ganz wenig Ehrenmorde, in denen nicht gestochen wird. Das hat einen Grund, nämlich ein Ehrenmord ist ja ein Ritualmord. Dann gibt es so Anzeichen wie die öffentliche Inszenierung. Also ein Ehrenmord ist nicht ein heimlicher Mord, wo man irgendwie, nehmen wir mal an, man bringt jemand um und will Geld stehlen und setzt sich dann ins Ausland ab, sondern ein Ehrenmord ist in der Öffentlichkeit inszeniert, damit die Welt und vor allen Dingen die eigene Familie und die Community sehen, dass man seine Ehre verteidigt.
In dem Moment, in dem man dieses Thema anspricht, begibt man sich auf riskantes und auch sehr unangenehmes Terrain. Also erstens ist es ohnehin stark belastend, über solche Tötungen, Morde zu sprechen, darüber, wie Menschen andere Menschen töten, grundsätzlich. Zweitens spricht man über die Motivation eines Täters, das grundsätzlich auch schwierig ist, weil man ja nicht in den Kopf von anderen schauen kann. Drittens, und gerade in linken Kontexten ist auch das wahrscheinlich der Grund, warum man dieses Thema einfach meidet. Drittens instrumentalisieren natürlich Rassisten und Rechte verschiedener Couleur dieses Phänomen für ihre eigenen Zwecke und denen will man ja keinenfalls in die Hände spielen. Und zudem könnte die Rede von Ehrenmorden auch davon ablenken, dass Feminizide überall und auch in Deutschland und das nicht wenig passieren. Und trotzdem gibt es die Ehrenmorde und auch hier in Deutschland und sie nicht zu thematisieren, hilft niemandem. Das spielt allein denen in die Hände, die für die Ehre töten. Und eine Nicht-Thematisierung ist mit den Opfern von oder potenziellen Opfern von Ehrenmorde unsolidarisch.
Ich komme aus der Kultur, aus der türkisch-kurdischen Kultur, aus der heraus tatsächlich mit der Ehre argumentierend Frauen getötet werden. Und auch hier mangelt es bei der Debatte und vor allem gerade, wenn die Kritik aus der linken Ecke kommt, mangelt es an Differenzierung. Wenn es heißt, grundsätzlich geht es hier um Frauenfeindlichkeit und Femizide, dann werden alle uns über einen Kamm geschert, was nicht richtig ist, weil wir am Ende nicht auflösen können und nicht genau hinschauen können, um eine punktgenaue Hilfe zu leisten. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir grundsätzlich Frauenfeindlichkeit und patriarchale Strukturen weltweit haben. Aber wir müssen genau hingucken, in welcher Gesellschaftsgruppe und in welcher kulturellen oder religiös konnotierten Gruppierung es nochmal zu Spezialformen kommt. Und da finde ich das absolut falsch. Beziehungstaten mit Verbrechen im Namen der Ehre, und ich benutze eben auch den Begriff Ehrenmord, in einen Topf zu werfen. Hatun Aino Sülce wurde am 7. Februar 2005 von ihrem Bruder ermordet, nicht von dem Ehemann, mit dem sie zwangsverheiratet wurde. Also wir sprechen hier über Morde, die aus Familien heraus geschehen, und zwar nicht aus einer Beziehungstat heraus. Die Zeiten, in denen in Deutschland aus verletzter Ehre getötet wurde, die sind Gott sei Dank vorbei. Und nichts anderes wünsche ich mir, dass man da einfach nur genau hinguckt und sagt, wie hat Europa es geschafft, diesen Ehrbegriff, der verbunden war mit der Sexualität und dem freien Leben von Frauen, nämlich im negativen Sinne, dass sie es nicht dürfen, wie hat Europa es geschafft, diesen kruden Ehrbegriff zu überwinden?
Die Zurückdrängung der Kirche, weitestgehend muss man dazu sagen, ins Private, die Trennung von Kirche und Staat, die Festschreibung der Religionsfreiheit in die Grundgesetze, die Festschreibung auch der Gleichheit der Geschlechter in die Gesetze, all dies sind sicherlich Schritte gewesen, die dazu beigetragen haben, dass individuelle Freiheit und Selbstbestimmung in Europa an Bedeutung zugenommen haben. Doch herrscht auch in Deutschland heute keine Geschlechtergerechtigkeit. Themen dieser Sondersendung zum 8. Mai verdeutlichen das: häusliche Gewalt von Männern, Feminizide auch hier in der BRD und ungleiche Entlohnung, ungerechte Aufteilung der Care-Arbeit. All das zeigt uns, dass der Rechtsstaat allein noch nicht die Lösung aller Probleme ist. Um vernünftig zu eruieren, wo welche Schritte zu einer Verbesserung der Verhältnisse führen könnten, sollten, so ist zumindest meine Haltung, keine Scheuklappen angelegt werden. Das gilt auch für das Betrachten des Islam und dessen Anteile an antifeministischer Praxis. Und es gilt, die Welt, die Gesellschaften und die Einzelnen zusammen in den Blick zu nehmen und nicht nach einfachen Antworten zu suchen.
Also ich sehe das als eine politische Verantwortung, da eine feministische Position reinzubringen, die halt weder Ignoranz und Verleugnung des Problems ist, also wie es ja im intersektionalen Feminismus die ganze Zeit gemacht wird, die überhaupt keine Islamkritik leistet. Und aber auch, also nicht dasselbe ist wie so eine Position, die man also bei einem großen Teil der Antideutschen findet oder auch in einer so bürgerrechtlichen Islamkritik, wo dann halt eben diese Grenzarbeit, also eine Abgrenzung zu einer rechten Islamkritik halt nicht mehr geleistet wird, also die eben keine materialistische Rückbindung erfährt, also wo es eben nur um so eine relativ platte Art der Ideologiekritik geht, die sich dann auch nicht mehr die Mühe macht, sich anzugucken, wo denn die Frauenrechte, um die es ja besonders auch die ganze Zeit geht, wie es mit den Frauenrechten in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft bestellt ist und zu schauen, ob es da vielleicht Parallelen gibt, ob es da historische Abhängigkeiten und Entwicklungen gibt, die vielleicht da auch kluge Rückschlüsse erlauben lassen zu dem, was da gerade in muslimischen Communities passiert.
Um repressive Verhältnisse sinnvoll zu analysieren, sodass wir in Zukunft nachhaltig etwas verbessern können, schlägt Koschka Linkerhand, die wir eben schon gehört haben, vor, eine materialistische Perspektive einzunehmen. Also
sich halt die ideologischen, die materiellen, die sozioökonomischen Bedingungen anzuschauen. Und dazu gehört ja auch, dass ja Leute, die auch in der dritten Generation hier noch leben und also ganz zu schweigen von Flüchtlingen, die erst seit 2-3 Jahren hier sind und ja auch eine ideologische Entwurzelung erstmal durchgemacht haben durch diese Fluchtsituation, die ja überhaupt nichts Freiwilliges an sich hat oder eine Hoffnung auf eine ökonomisch bessere Zukunft, sondern einfach das nackte Leben zu retten. Also diese krassen biografischen Brüche, die diese Leute erfahren haben, dann sich im Verbund damit anzuschauen, welche gesellschaftlichen Situationen sie hier jetzt ausgesetzt sind. Also was einfach für ein wahnsinniger Alltagsrassismus am Start ist, dass die Politik sich ja und das bei Weitem ja nicht nur in der Rechten darauf spezialisiert hat, in der Einwanderung das zentrale Problem unserer Gesellschaft zu sehen und dass es auch relativ schwer ist, da realistische Einschätzung und einfach eine maßlos überzogene Projektion und Verteufelung von Migranten und dem, was sie ideologisch mit sich bringen, zu leisten. Also unter einem materialistischen Ansatz verstehe ich halt, sich genau das alles zusammen anzuschauen.
Das ist nicht einfach, aber genau darum geht's. Ein Appell hier also zum Schluss von der materialistischen Feministin Koschka Linkerhand, die hier sehr gerafft wiedergegeben hat, um was es gehen muss. um die Anwendung der Vernunft und um die Bereitschaft zum Perspektivwechsel, ohne dabei universale Werte wie die Freiheit und Gleichheit der Menschen über Bord zu schmeißen. Und dazu gehört es, sich mit anderen zusammenzuschließen und sich nicht hinter kulturrelativistischen Positionen zu verstecken. Unter dem Vorwand, jedem und jeder müsse ihre oder seine Kultur zugestanden werden, weicht man unbequemen Themen aus und spielt allein den Nazis und anderen Frauenhassern in die Hände. Zumal, wie es schon der Psychoanalytiker und Sohn von iranischen Bahai, Sama Mani, sagte, wer vernünftig ist, akzeptiert auch seine eigene Kultur nicht.
Frauen, wacht auf. Ja, niemand anders wird das für euch übernehmen. Ihr müsst selber den Kampf ausstehen und euch mit anderen Frauen solidarisieren, um den Kampf weiterzuführen. Setzen wir uns für die absolute Gleichberechtigung ein. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.